Ich will mit euch heute in einen Text hineingehen und ich habe kein PowerPoint vorbereitet. Ihr habt alle Bibeln bei euch, ihr dürft sie aufschlagen im Lukas 22. Da werde ich nachher mit euch hineingehen. Aber bevor wir da anfangen zu lesen, will ich einleitend sagen, es geht eben um eine Begebenheit dort, wo am Schluss vom Leben von Jesus stattfindet. Der Judas ist eigentlich schon im Begriff, Jesus zu verraten. Und es ist wenige Stunden eigentlich vor dem Verrat. Und wenige Stunden, bevor Jesus verspottet wird, geschlagen wird und schließlich hingerichtet wird am Kreuz. Und bevor das alles wird passieren, hat Jesus den Wunsch oder das Verlangen, das Passamahl mit seinen Jüngern zusammen zu feiern. Und er sagt da im Lukas 22, Vers 15, sagt er, und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Da merkt man richtig die Sehnsucht, die Begierde, wo in dem griechischen Wort dort vorkommt. Und das finde ich wunderbar. Jesus sehnt sich noch der Gemeinschaft mit seinen Freunden, mit den Jüngern. Er, der Sohn Gottes, er ist sich nicht schade gsi, mit diesen Gemeinschaft zu suchen, mit diesen ganz einfachen Männern, wo sie gsi sind und auch wo er weiss, wie sie können sein. Er hat sie ja vielfach erlebt und er weiss auch, was alles noch wird kommen. Er hat sich nicht schade gesehen, im Gegenteil, er hat sich gesehnt, er hat sich verlangt. Seine Begierde war, mit seinen Freunden Gemeinschaft zu haben. Auch mit dem Judas. Der Judas war Teil davon. Er, der ihn nur ein paar wenige Stunden später wird verraten, er ist bei dem Abendmahl, bei dem Passamahl mit dabei. Aber eigentlich ist für ihn das Abendmahl wie auch zum Gericht geworden. Sein Herz ist so verstockt, sein Herz ist so parat, das zu tun, dass das Abendmahl letztendlich auch ihm zum Gericht wird. Die Gemeinschaft untereinander, die Bibel immer wieder betont, weil sie eben ein wichtiger Bereich ist von unserem Leben, von unserem Glauben, hat Jesus uns da vorgelebt. Und das scheint vielleicht eine unbedeutende Bemerkung zu sein in dem Ganzen, aber ich glaube, es ist doch auch zentral, wie Jesus die Gemeinschaft zu seinen Nachfolgern sucht. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns zusammen. Er freut sich, wenn wir die Nähe zu ihm suchen. Und die Jünger scheinen den Ernst von dem jetzigen Moment, von dieser Stunde, noch gar nicht begriffen zu haben. Für sie ist es ein Passamahl wie jedes andere auch. Sie haben noch nicht begriffen, was für eine entscheidende Stunde jetzt anfängt. Und plötzlich sind sie dann mit sich selber beschäftigt. Wie das manchmal so ist, eigentlich hat man Gemeinschaft oder sucht Gemeinschaft, aber sie sind plötzlich mit sich total mit sich selber beschäftigt, denn Jesus ein Stück weit aus dem Fokus verloren. Und er heißt im Vers 24, dort im Kapitel 22 im Lukas-Evangelium, es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Also eigentlich suchen sie Gemeinschaft und das, was sie machen, ist eigentlich total tödlich für die Gemeinschaft. Sie streiten miteinander. Und das ist ein Thema, wo Jesus sicher in dem Moment, er hat gewusst, was auf ihn zukommt, nicht gerade beflügelt hat. Aber es zeigt uns, wie schnell wir eigentlich mit uns selber, vielleicht auch mit unserer Stellung in der Gemeinschaft können beschäftigt sein. Obwohl wir mit Jesus unterwegs sind. Obwohl wir vielleicht Gemeinschaft mit Jesus haben wollen. Wie man ganz schnell dazu kommen kann, wiederum mit sich selber beschäftigt sind. Oder auch in Streits geraten. Wer ist denn jetzt besser? Wer hat jetzt recht? Wer ist der Größte? Wer ist der Tollste? Wer ist der Beste? Jesus erklärt ihnen, dass der Höchste sein soll, der andere soll dienen. Nicht Macht entscheidet über die Stellung von einem Menschen, sondern Demut ist eigentlich die Auskunft über die Stellung. Jesus scheint jetzt offenbar sich nicht gerade über den Streit zu ärgern, aber er erklärt ihnen jetzt in einem Moment, was eigentlich wirklich wichtig ist, und dann macht er ihnen sogar noch ein Kompliment. Das ist erstaunlich in dieser Situation, dass er sie nicht noch deutlicher zurechtweist, sondern er macht ihnen ein Kompliment. In Vers 28 heißt: Ihr seid mir in der Zeit meiner Versuchung treu geblieben. Bibelleser, Bibelkenner wissen, dass jetzt nachher in der nächsten Stunde noch etwas anderes passiert, wo sie dann werden einschlafen werden. Aber in dem Moment wird Jesus ihnen ein Kompliment geben. Ihr seid mir in dieser schweren Zeit, wo wir jetzt gerade dienen stehen, ihr seid mir treu geblieben. Es würde uns wahrscheinlich alle freuen, wenn Jesus uns so ein Kompliment macht. Hey, du bist mir in einer schweren Stunde treu geblieben. Er hat seine Jünger noch vor seiner Hinrichtung sagen, was sie für ihn bedeutet. Wie hilfreich sie gewesen sind, dass er auch selber durchheben kann. Und er macht ihnen dann ein grossartiges Versprechen, und das lesen wir im Vers 29 bis 30. Und da heißt dann: Und so wie mein Vater mir ein Königreich gegeben hat, gebe ich euch das Recht, in diesem Reich an meinem Tisch zu essen und zu trinken. Ihr werdet auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Wow. Jetzt nimmt er sie eigentlich mit in Zukunft, in das, was wird passieren, in der Ewigkeit. Aber eben bis dann, stehen die Jünger noch, ist ein langer Weg bevor. Gerade in der nächsten Stunde wird es eben besonders herausfordernd und schwierig für sie. Er hat gewusst, dass auch der Petrus jetzt bald in eine ganz schwierige Situation wird hineinkommen. In der Situation sein Glaube kann auf dem Spiel sein. In dem sein Glaube erschüttert wird. Und das werden wir jetzt miteinander anschauen. Debbie hat es ja vorher schon vorgelesen. Wir lesen das gleich dann nochmal miteinander. Ich habe 3 Punkte für den Vormittag. Der erste jetzt, wo wir hineinschauen wollen, in den Versuch, Glauben kaputt zu machen. Der erste, der Versuch, Glauben zu zerstören. Also, kaum hat Jesus geredet mit ihnen, sie würden in der Herrlichkeit mit ihm zusammen sein, überrascht er sie jetzt mit einer ganz bedrohlichen Aussage. Er sagt zum Petrus in Vers 31, wenn ihr es mitlesen wollt: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Mit dem Satan hat begehrt, steht im Griechischen ein Wort, wo eigentlich auch heißt bitte oder verlange. Er hat bitte drum, er hat verlangt drum, euch sichten wie der Weizen. Satan wird also der Glaube von den Jüngern auf Probe stellen. Eigentlich wird er ihn nicht nur auf Probe stellen, sondern er wird den Glauben zerstören. Er wird sie zu Fall bringen. Das ist das Ziel von Satan. Er wird uns, egal was ist, immer aus dieser Beziehung zu Gott rausreisen. Glauben kaputt machen, Vertrauen in Gott kaputt machen. Satan ist völlig egal, ob wir an ihn glauben oder nicht. Er hat sein Ziel erreicht, wenn er die Gemeinschaft der Glauben zu Gott kann zerstören. Und das ist jetzt doch auch ein bisschen überraschend vielleicht für uns, dass er das darf. Dass er das versuchen darf. Jedenfalls sagt Jesus nicht, dass er dem Satan das verweigert hat. Obwohl er eigentlich alle Macht hat. Offensichtlich besitzt der Satan gewisse Rechte in dieser Welt, die er beanspruchen kann. Und das erinnert dich vielleicht jetzt in dem Moment auch an die Situation vom Hiob. Die Hiob ist in einer ganz schwierigen Situation gewesen. Dort erleben wir dann, werden wir reingenommen in so einen himmlischen Rat, wo Satan erschienen ist. Im Gespräch über den Hiob meinte Satan zu Gott, im Hiob 1, Vers 10 bis 11, wo Satan sagt, du hast ihn, also der Hiob, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt. Und sein Reichtum wächst immer weiter. Aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt, dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. Also das ist das Ziel von Satan. Er will, dass Menschen wegkommen, dass sie sich lossagen von Gott, rauskommen aus der Gemeinschaft, Gott nicht mehr vertrauen. Und wer eben das Buch Hiob gelesen hat, der weiß, dass Satan Hiob recht hart hat dürfen anfassen. Er vernichtet nicht nur seinen Besitz, sondern er zerstört auch seine Gesundheit. Und damit hätte er den Beweis erbringen, dass der Glaube vom Hiob eigentlich nur oberflächlich ist. Der hängt an Besitz, an Gesundheit. Ja klar, wenn es dem so gut geht, dann vertraut er dir Gott. Aber nimm ihm etwas weg, dann wird er dir nicht mehr vertrauen. Satan meint damit, Glauben können zu zerstören und das gelingt ihm im Fall vom Hiob nicht. Später dann versucht Satan, Jesus zu Fall zu bringen. Als Jesus 40 Tage in der Wüste ist, hat er wollen den Gehorsam von Jesus, dem Vater gegenüber, in Frage stellen. Er hat ihn wollen abbringen vom Vertrauen und Gehorsam Gott gegenüber. Er hat gesagt, ich lege dir alles zu Füße. Der ganze Reichtum, wenn du nur im Prinzip vom Vater abseist. Und Jesus lehnt ab. Und jetzt, in dem Moment, wo wir in dem Bibeltext sind, wird Satan eben die Jünger zu Fall bringen. Er wird sie schütteln. Er wird sie vom Glauben wegbringen, aus der Gemeinschaft mit Gott. Und da heißt es, wie der Weizen im Sieb. Er wird also die Spreu von den Kernen trennen. Und dazu wird er sich offensichtlich recht unter Druck setzen. Zweimal habe ich zu Israel sein. Und beim einen Mal, wo wir zu Israel waren, sind wir unterwegs zu einem Landwirt gefahren, der auf dem Feld war und das war Erntezeit. Und der hat er uns erklärt, was er in dem Moment mit dem Weizen macht. Der hat so Weizen vom Feld genommen und hat dann so einen Felsboden gehabt und hat den Weizen richtig drauf angeschlagen. Also das hat heftig ausgesehen. So richtig hart. Und die Kerne sind, das ganze Weizen ist im Prinzip abgefallen und der Rest hat er verbrannt. Die Weizenkörner, die dann auf dem Boden gelegen sind, hat er zusammengesammelt, hat sie getrocknet und hat dann gesagt, was er weiter würde machen. Er holt nämlich den Esel aus der Schür und lässt den über den Weizen drüber laufen. Ich habe dann so innerlich gedacht, ja, hoffentlich bleibt es dann nachher bei dem Weizen, kommt nicht noch irgendetwas anderes dazu, sonst ist es nicht mehr ganz so fein nachher. Aber er lässt den Esel drüber laufen. Das heisst, es wird nochmal recht Kraft ausgeübt. Das wird zermalmt. Und nachher hat er uns erklärt, nimmt er mit all dem Schaufeln und tut die Sache in die Luft und wenn der Wind kommt, tut der ganze Spreu weg und der zermalmte Weizen kommt eigentlich, aber das, was schwer ist. Und so tut er aussieben, aussondieren. Und nachher bringt er das, was übrig ist, zu seiner Frau, die macht ein Mehl draus, Brot, wird Brot draus und Familie wird ernährt. Und jetzt heisst da an dieser Stelle, Satan wird genau das machen mit den Jüngern. Er wird sie schütteln, er wird sie unter Druck bringen, wie der Weizen. Er wird Spreu von den Kernen trennen und dazu wird er offensichtlich sie unter Druck setzen. Das kann eine sehr beängstigende Aussage sein. Der Satan überkommt das Recht über, die Jünger auf eine harte Probe zu stellen. Und er hat nichts Geringeres als auf das abgesehen, eben den Glauben der Jünger zu zerstören. Eigentlich das Wesentliche zu zerstören. Wie gefährlich sein Vorgehen kann sein, wird deutlich, wenn Jesus seinen Jüngern erklärt, wie er gegen Ende von der, wie es wird kommen, wenn es aufs Ende von der Erde zugeht, aufs Ende von dieser Welt. Das lesen wir dann Matthäus 24, wo Jesus sagt, denn falsche Erlöser und falsche Propheten werden überall auftauchen und große und Zeichen und Wunder vollbringen, um selbst die von Gott Auserwählten zu verführen. Also das ist das Ziel von Satan. Er wird verführen, er wird zum Fall bringen, er wird aus dieser Beziehung, aus dieser Riese Glauben zerstören. Und es gehört zur Realität, zur Wirklichkeit vom Leben von einem Christ, dass Satan immer wieder mal den Versuch wird starten. Versuch wird starten, Glauben kaputt zu machen. Denn er ist, solange sich die Erde dreht, der Fürst von dieser Welt und darum kann er offenbar die Ansprüche ausstellen. Er wird von keinem Mittel zurückschrecken. Hauptsache, er kann vom Weg, wo wir gehen mit Jesus, wegbringen. Er wird versuchen, uns den Zweifel an die Liebe von Gott in der Zweifel zu wecken. Der Zweifel in uns zu zeigen und gross werden zu lassen. Alles, was hoffnungsvoll scheint, versucht er kaputt zu machen. Und jetzt gehen wir in den zweiten Punkt rein. Das erste, also er versucht wirklich kaputt zu machen. Das zweite, da werden wir darüber reden, über den, der Macht hat, den Glauben zu erhalten. Jesus beruhigt nämlich Petrus jetzt sofort wieder, nachdem wo er das gesagt hat, indem er sagt, das lesen wir jetzt in Vers 32, und das ist, was Debbie vorher vorgelesen hat. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er sagt also, Petrus, du musst keine Angst haben jetzt vor dem, was kommt. Du musst keine Angst haben vor der Zukunft. Du musst keine Angst haben. Satan wird zwar den Glauben zerstören, aber ich habe für dich gebetet. Und jetzt geht es da eben nicht nur darum, dass wir füreinander einstehen und beten, sondern Jesus betet für Petrus. Jesus steht ein. Und er sagt, du wirst zwar einen geistlichen Tiefschlag erleiden, aber er sagt im gleichen Vers, du wirst dich auch wieder davon erholen. Du wirst zurückkehren und wieder zurechtkommen und den Glauben von deinen Brüdern stärken. Übrigens, falls ihr andere Übersetzungen habt, die haben, oder jetzt auch eine andere Übersetzung bei euch habt, bei dem, wo es heisst, wenn du wieder zurückkehrst, da heisst in gewissen Übersetzungen, wenn du dich bekehrst. Und da kommen dann viele auf die Frage, ja, ist denn der Petrus noch gar nicht bekehrt gewesen in dem Moment? Ist er noch gar nicht wirklich ein Nachfolger von Jesus? Das dürfen wir so nicht verstehen von dem, was im Griechischen steht. Klar, Petrus ist schon ein Nachfolger von Jesus. Er hat ihm vertraut. Und das kann dann zu Irritationen kommen, wenn man das als Bibelleser liest, wenn du dich dann bekehrst. Gemeint ist eigentlich, wenn du zurückkehrst. Wenn du wieder aus der Versuchung rauskommst, zurückkehrst, und für den Petrus ist das eben unvorstellbar gewesen, eigentlich, was da jetzt könnte passieren. Dass irgendetwas könnte eintreffen in seinem Leben, wo Jesus missfällt. Wo er Jesus könnte enttäuschen. Er soll in eine Situation kommen, wo er wieder zurückkehren muss. Er sollte derjenige sein, der so dermaßen sündigt. Und er sagt, nein, nein, Jesus, nein, Herr, das kann auf gar keinen Fall sein. Im Vers 33 heißt es dann, wo der Petrus sagt, er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Also Jesus, das wird auf gar keinen Fall passieren. Hey, ich stehe sowas vor dir, zu dir. Ich werde sogar mit dir ins Gefängnis gehen. Jesus, du täuschst dich in mir gewaltig. Ich scheuche den Tod nicht. Für dich, Jesus, gebe ich alles. Satan wird es nie schaffen, mich von dir zu trennen. Weiß nicht, wie es dir jetzt gerade im Herz geht oder gegangen ist, wo du das gelesen hast. Ob du dir selber das zutraust. Petrus hat sich es nicht zutraut. Und hat gesagt, hey, ich nie. Ja, die anderen vielleicht. Aber ich bin doch besser. Also, ich weiß, Jesus, ich stehe voll zu dir. Jesus, du täuschst dich in mir. Aber sobald wir uns auf menschliches Können verlassen, um Gottes Ziel zu erreichen, ist unser Scheitern schon versichert. Sobald wir uns aufs menschliche Können verlassen, scheitern wir. Petrus, der hat in dem Moment eigentlich unter einer Krankheit gelitten, die tief im Menschenherzen drin steckt. Und die Krankheit heisst Selbstbetrug. Selbstbetrug. Hab mal den Satz gehört von jemandem, ich bin eigentlich verschrocken über das, zu was mein Herz bereit wäre zum Tun. Und wenn man ehrlich ist vor sich selber, muss ich auf mir sagen, hey, es ist krass, zu was mein Menschenherz eigentlich fähig wäre. Und jetzt muss man beachten, die Jünger, die haben ja eigentlich sozusagen eine dreijährige Bibelschule schon hinter sich. Manchmal denken die Leute, ja, also wenn jemand Bibelschule gemacht hat, dann ist er ein besonders Heiliger, oder? Nein, ist er nicht. Er ist genauso Mensch wie jeder andere auch. Dreijährige Bibelschule, jeder da in der Nähe von Jesus, von ihm gelernt, mit ihm ganz viel Wunder, Grossartiges erlebt, eine intensive Gemeinschaft gehabt. Und dann kommt aber in dem Moment, nach diesen 3 Jahren Bibelschule, fängt er an zu streiten mit seinen Freunden, wer eigentlich der Größte unter ihnen ist. Und er sagt, Herr, auch wenn alle anderen abhauen, ich nicht. Ich auf gar keinen, ich gehe mit bis ins Gefängnis. Und vielleicht hätte man gedacht oder vielleicht auch können erwarten, dass Jesus in dem Moment jetzt anders reagiert. und sagt, hey Petrus, du bist genial. Endlich einmal ein Jünger mit Hingabe. Oder? Endlich mal einer, der es ernst meint. Hey, du bist super. Ich schlage dir auf die Schulter, du bist gut. Ich finde es super, dass du sogar bereit bist, mit mir ins Gefängnis zu gehen. Hey, geniales Vertrauen, genialer Glaube. Endlich jemand mit Hingabe. Aber Jesus hat nicht so reagiert. Er ist dabei geblieben, was er gesagt hat. Und das feurige und ernst gemeinte und das war wirklich ernst gemeint gewesen, auch von Petrus. Ist ja nicht geküchelt gewesen. Aber es hat über die Wirklichkeit hinweg getäuscht. Jesus blieb dabei und er hat dem Petrus geantwortet im Vers 34, denn in unserem Abschnitt, Lukas 22, hat Jesus gesagt, er aber sprach, ich sage dir Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Also, nur ein paar wenige Stunden später wirst du mich verraten haben. Du wirst dreimal behaupten, dass du mich nicht kennst. Und das für den Petrus so unvorstellbare, nein, nie, das ist eingetroffen. Das ist gekommen. Und jetzt müssen wir sehen, auch nachher, Petrus ist ja wirklich der Einzige, der nahe an Jesus dran bleibt, der mitgeht, alle anderen verstreut. Aber Petrus sucht Nähe zu Jesus und geht mit, als er gefangen wird und geht den Leuten hinein und sieht, wie Jesus da in den Hof hineingeführt wird. Er folgt Jesus mutig nach. Aber dann ist es bedrohlich geworden. Dann kommt er unter Druck und hätte dem Druck nicht standhalten können. Als man ihm sagt, er sagt doch einer von den Männern, wo mit Jesus umeinandergezogen sind, sagt der Petrus tatsächlich, er würde der Mann, der Jesus nicht kennen. Petrus fehlt in dem Moment die Kraft, Jesus treu zu bleiben. Er hat etwas vom Schlimmsten getan, er hat Jesus verleugnet. In dieser schwersten Stunde vom irdischen Leben von Jesus lässt Petrus ihn jetzt im Stich. Und jetzt könnte man fragen, ja, hat denn Satan sein Ziel erreicht? Hat er es geschafft? Nein, Satan hat es nicht geschafft. Denn es ist wiederum wichtig, was wir vorher gelesen haben und wo das Predigtthema heute ist. Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das heißt, Jesus ist vor Gott für ihn eintreten. Jesus betet für den Petrus, dass sein Glaube nicht aufhört. Trotz seinem Versagen lässt Jesus das nicht zu, dass der Glaube von Petrus komplett zerstört wird. Und jetzt merken wir, Satan versucht es zwar, aber Jesus hat immer das letzte Wort. Immer. Satan darf nur so lange etwas tun, wie Jesus ihm gewähren lässt. Wie Gott ihm überhaupt das Recht zuspricht. Gott selber ist der, der die Macht hat, unseren Glauben zu erhalten. Und das ist für mich die absolut schönste Botschaft in diesem Abschnitt. Selbst wenn Satan uns hart angreift, unseren Glauben will zerstören, hat er letztendlich nicht die Macht dazu. Gott ist darum besorgt, dass mein Glaube erhalten bleibt. Er lässt eben keine Versuchung zu, die wir nicht könnten bewältigen. Es gibt keine Versuchung, die mein Glaube könnte zerstören. Das heisst, in 1. Korinther 10, 13, wo der Paulus schreibt, vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, von denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er sogleich für einen Ausweg sorgen, dass ihr standhalten könnt. Und wenn es nötig ist, verkürzt Gott die Zeit, damit wir Nützgrund gönnt. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, das lese da in Matthäus 24, wenn diese Zeit der Not nicht abgekürzt würde, würde die gesamte Menschheit umkommen. Doch wegen der Auserwählten Gottes wird sie abgekürzt werden. Also es steht nicht in äußerer Macht, dass wir im Glauben bleiben. Auch wenn ich denke, Jesus, hey, mit mir kannst du rechnen. Also Jesus, ich bin gut. Ich habe dich erlebt. Ich habe all deine Wunder erlebt. Ich habe schon so viel in meinem Leben erlebt. Ich bleibe dir immer treu. Das ist Selbstbetrug. Es steht nicht in meiner Macht, das Ziel zu erreichen. Es steht allein in der Macht von Gott. Und weißt du übrigens, dass auch noch an einer anderen Stelle steht, dass Jesus für dich bereits betet hat? In einem Gebet sagt Jesus nämlich seinem Vater, das lesen wir in Johannes 17, 15, ich bitte dich nicht, dass du sie, und da spricht er von den Jüngern, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Also Gott, der Vater, soll sie nicht einfach rausnehmen aus diesen schwierigen Situationen, aber er soll sie bewahren. Und jetzt könntest du sagen, ja, Jesus hat für die Jünger betet. Aber es geht noch weiter. Im Vers 20, in Kapitel 17 vom Johannes-Evangelium, sagt dann Jesus später, ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also er betet für alle, wo werdet folgen, wo an ihn werdet glauben. Jesus hat für dich und mich bereits betet, dass dein Glaube, dass mein Glaube nicht aufhört. Er hat dafür betet, dass der Vater uns vor dem Bösen, vor Satan in Schutz nimmt. Aber es heisst nicht, dass man nicht durch schwierige Zeiten muss durchgehen. Und die Bitte ist beim Petrus erfüllt worden und die Bitte wird auch bei uns erfüllt werden. Es steht allein in der Macht von Gott, dass wir den Glauben nicht verlieren. Und für mich ist das eine tröstliche und beruhigende Tatsache. Ich habe es nicht im Griff. Es kann durchaus sein, dass ich genau wie der Petrus auch versage. Dass ich Jesus total enttäusche. Auch wenn ich mir das vielleicht nicht vorstellen kann. Es kann ein Trost sein, zu wissen, es liegt gar nicht in meiner Macht. Es geht nicht darum, wie gut ich bin. Wie perfekt ich im Gegensatz zu allen anderen zu Jesus halte. Wie gross mein Glaube ist und wie sehr ich gewillt bin und das mache und in die Hand nehme. Jesus hat für dich und mich betet, dass wir den Glauben nicht verlieren. Und jetzt noch zum letzten Punkt. Es ist eben ein Geschenk, dass unser Glaube reifen darf. Das, was der Petrus tun hat, ist nicht einfach ein leichtes Vergehen, wo man könnte sagen, ja komm, schwamm drüber. Dreimal hat er behauptet, obwohl er vorher total entschlossen war, mit Jesus in den Tod zu gehen, ins Gefängnis zu gehen, er hat dreimal behauptet, Jesus nicht zu kennen. Und das ist ganz schön dicke Post, wo der Petrus auch realisiert, was er eben tun hat, und er ist am Boden zerstört. In unserem Kapitel 22, später im Vers 62, also relativ weit hinten in dem Kapitel, im Vers 62 lesen wir, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Er weinte bitterlich. Er hat nicht über das brüllt, dass alle anderen versagt haben. Ja, alle anderen sind gegangen, aber ich bin ja bei dir geblieben. Er hat bitterlich brüllt, ist total tiefst erschüttert gewesen über sich selber. Dass er ein paar Stunden vorher voll überzeugt war, Jesus, ich nie, nie, nie. Ich bin der Treueste. Und jetzt merkt er auf einmal, hey, ich habe bitterlich versagt. Aber Jesus hat für ihn gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Aber nicht nur das. Jesus sagt noch etwas ganz Wichtiges. Im Vers 32 haben wir das gelesen, dass Jesus sagt, dein Glaube, ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und jetzt heißt es weiter, und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. So stärke deine Brüder, mach ihnen Mut. Jesus sagt ihm, dass er wieder wird zurückkehren, zurückkommen und eine ganz wichtige Aufgabe wird haben. Der Petrus kommt also zurück. Er bereut tief im Herz, brüllt bitterlich über sich selber, zu was er fähig ist. Und Petrus sagt nicht einfach nur, ja, sorry, ist halt passiert. Nein, er hat bitterlich brüllt und bereut seine schlimme Tat. Und jetzt, nachdem er sein Leben wieder geordnet hat, soll er die Brüder im Glauben stärken. Gerade er, wo eigentlich im Glauben so kläglich versagt hat. Wir würden wahrscheinlich an so einer Stelle sagen, hey Petrus, schau, du hast versagt, jetzt musst du dich zuerst mal wieder bewähren. Jetzt geben wir dir Zeit, wo du kannst zeigen, dass du es wirklich ernst meinst. Man kann doch nicht einem Versager gerade so eine wichtige Aufgabe anvertrauen, oder? Jesus kann. Jesus macht das, was wir vielleicht nicht wagen würden. Jesus schenkt uns die Möglichkeit, im Glauben zu reifen. Und Reifung passiert manchmal nicht dadurch, dass alles gelingt, sondern Reifung passiert da, wo man durch tiefe Mühe durchgeht. Offenbar bewirkt die Erfahrung beim Petrus einen reifen Prozess, sodass er nachher besser in der Lage ist, Brüder im Glauben zu stärken. Unser Leben im kennt Moment vom Versagen. Moment, in denen wir in unserem Glauben im Glauben oder Menschen nicht gerecht werden. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus uns nicht aufgibt. Er sieht unser Herz und er sieht es, wenn es aufrichtig ist. Er sieht eine aufrichtige Sehnsucht, ihm nachzufolgen. Wenn man sich überlegt, ja, was passiert wäre, hätte Petrus dieser Versuchung widerstanden, dann wäre er vielleicht gegenüber den anderen sehr hochmütig geworden, eigensinnig geworden. Ein herzloser Kämpfer für das Evangelium. Schaut auf mich, wie toll ich war, wie ich es gemacht habe. Hätte Petrus nicht können. Hätte er gewusst, ich habe selber versagt. Und dass er dann an dem Punkt steht, wo er die Brüder darf im Glauben stärken, ist nicht, weil er so gut war, sondern weil Jesus ihm das anvertraut hat und für ihn betet hat. Und Jesus dafür gesorgt hat, dass er den Glauben nicht verliert. Hätte der Petrus also der Versuchung widerstanden, wäre es wahrscheinlich völlig anders, wäre es wahrscheinlich letztes rausgekommen. Weil der Fokus viel zu fest auf den Petrus gewesen wäre, auf seinem tollen Vorbild. Und man muss sagen, kein Mensch ist es wert, dass wir ihn so zum Vorbild nehmen wie Jesus. Ich als Mensch bin zutiefst in meinem Herz fähig zu versagen. In Momenten, wo ich mir das selber nicht zutraue. Er ist aber jetzt ganz und gar abhängig von Gott. Und das weiß er, wo ihm die große Aufgabe anvertraut wird. Nach dem Erlebnis, das er gemacht hat, kennt er jetzt wahrscheinlich auch die Gefahren viel besser, wie wenn er es nicht erlebt hätte. Er kann es besser einschätzen. Und wenn er mal die Petrusbriefe, seine Briefe im Hintergrund von dem Ereignis liest, ich lese euch mal einen Abschnitt vor, 1. Petrus 5. Da sagt er, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Und jetzt müssen wir im Hinterkopf haben, er sagt das als jemand, wo in einem Moment selber versagt hat. Er sagt das nicht hochmütig, hey, also ich bin perfekt, mach es so wie ich, sondern er warnt aus eigener Erfahrung. Und dann sagt er weiter, wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen und er wird euch auf festen Grund stellen. Das kann der Petrus nur aus der ganz persönlichen Erfahrung, die er gemacht hat, sagen. Gott schenkt uns den Ruhm, wo wir reifen können. Wenn wir fallen, hilft er uns auf und übertreibt trotzdem verantwortungsvolle Aufgaben. Was für ein großartiger, liebevoller, barmherziger Gott haben wir doch. Ich habe für dich gebetet, Jesus hat für dich betet. Es ist Wirklichkeit, Realität von dieser Welt, in dieser Welt, dass Satan versuchen wird, deinen Glauben zu zerstören. Wie ist ihm egal, Hauptsache es wird zerstört. Aber Jesus hat für dich betet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und Jesus sieht dies aufrichtige Herz, wenn du ihm willst folgen. Etwas anderes wäre es gewesen, wenn der Petrus gesagt hätte, ja gut, also Jesus, es könnte auch jemand anders sein, es ist nicht so wichtig. Der Satan hat mir gar nichts zu sagen. Es wäre anders rausgekommen. Jesus hat das aufrichtige Herz gesehen von Petrus. Und auch so kümmert sich Jesus auch heute noch um uns. Und eins macht mir die Begebenheit auch noch deutlich. Ich schaffe es nicht allein. Auch wenn ich meine, es wird mir nicht passieren. Und darum schrieb der Paulus auch den Korinther, die zum Teil eben auch so von ihrer Glaubenskraft überzogen sie sind, im 1. Korinther 10, 12. Wer sich für standhaft hält, soll aufpassen, dass er nicht auf die gleiche weise sündigen. Also wenn ich mich selber also gut halte, muss ich aufpassen, dass ich nicht gehe. Allein schaffe ich es nicht. Aber mit Jesus kommen wir ans Ziel. Jesus hat für dich gebetet.